Das Problem ist, dass viele gerade männliche Kleinwüchsige mit der gleichen Art von Kleinwüchsigkeit wie mich, also ich habe jetzt auch Chondroplasie, wir sehen uns ähnlich, gerade wenn wir noch die gleiche Haarfarbe haben oder so. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Schauspieler, die sind 20 bis 30 Jahre älter als ich, aber die haben dann vielmal gerade sagen, indische oder chinesische Touristen in Zermatt das Gefühl, das sehe ich. Es gibt natürlich auch Situationen, dass man gefüttert wird, einfach mal so.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Wieder mal ein Gast bei mir im Studio, wo ich mich mega darauf gefreut habe, über seine Zusage. Er ist ein Machertyp, ist nicht aus Müdigkeit, hat einen Haufen Energie und er lässt sich nicht einschränken. Und das finde ich wirklich so cool an ihm, am Felix Möckli. Er ist nämlich kleinwüchsig, gerade mal 1,38 Meter gross. Das bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Die fangen als Baby quasi an und hören wahrscheinlich nie ganz auf. Aber Felix Möckli, merkt man an, er nimmt sein Leben aktiv in die Hand. Und hat schon Mengen Meilensteine in seinem Leben geschafft. Er ist Familienvater, leidenschaftlicher Feuerwehrmann, Hausumbauer und auch Hausmann. Ich freue mich, ihn kennenzulernen und wer hinter dem Felix Möckli steckt, herauszufinden. Mein Name ist Ruth Stutz und ich sage herzlich willkommen, Felix. Schön, bist du da bei mir.
Guten Morgen.
2 Stunden bist du da hergefahren. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe so schlechtes Gewissen.
Ja, das ist so. Aber ich fühle mich auch immer ein bisschen verbunden mit der Ostschweiz oder so, wenn man da wieder in die Richtung fährt. Und es ist jetzt auch, es kommt doch wieder ab und zu auch vor, dass man durch die beiden Tunnel gubrischt und Barek fährt. Aber ist das gar nicht so etwas Spezielles jetzt für mich. Nur dann nicht einfach ein bisschen weiterfahren und nicht in die andere Richtung abbiegen.
Du bist eben mit dem Auto gekommen und das heisst ja auch etwas. Also das heisst, ein Auto ist für dich auch heisst ein grosser Umbau, gell? Kann man so sagen?
Ja, es ist, also das kann man jetzt natürlich technisch so oder so sehen, ob das als grosser Umbau ist. Und das kommt auch immer ein bisschen aufs Auto drauf an, wo man fährt oder so. Schlussendlich ist es der Aufwand, dass man das formell in der Schweiz mit allen Ämtern und so durchbringt, ist das. Das ist mindestens so viel Arbeit oder Stunden dahinter, wo alle Beteiligten weh der Mechaniker schlussendlich am Auto hat.
Ehrlich? Also wieso ist man da wie nicht so gewillt, dem Umbau gegenüber, oder wie?
Ja, wir sind in der westlichen Welt haben wir einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Wir haben ganz viele Regelwerke, wir haben ganz viele Herstellergarantien, Vorbehalte auch so. Das ist auch, grundsätzlich gibt es auch von den Herstellern bei jeder Person zum Beispiel die Regeln, wie weit weg sie vom Airbag müsste sein. Das ist kontrolliert ja einfach sonst niemand. Mhm. Und es stimmt wahrscheinlich auch beim Durchschnittsmenschen so. Es ist halt einfach so, dass bei uns oder bei einer Person wie mir ein Motorfahrzeugbeamter mit einem Meter da steht und dort Millimeter oder bis Zentimeter, ob ich jetzt den Abstand einhalte oder nicht.
Okay.
Genau. Und dann muss man die, also das ist in dem Fall noch nicht so schlimm, dann muss man die Airbag ausschalten. Dann muss man unterschreiben, dass man weiß, dass dann der Airbag ausgeschaltet ist oder vielleicht durch einen Schwächeren ersetzt oder was auch immer.
Ach,
genau.
So.
Und dann am Schluss tut man bei jedem neuen Auto, das man fährt oder wo man will fahren, macht man wie eine kleine Autoprüfung wieder. Also muss man mal eine Vollbremse machen, je nachdem und je nach Kanton. Und ich sage auch manchmal Gefühl oder Wille vom Beamte auf der Motorfahrzeugkontrolle, wo das abnimmt, kann das ausgedehnter sein oder weniger ausgedehnter. Genau.
Also ja, immer ein bisschen Biberen in dem Fall, oder? Ob das jetzt wieder
ja,
klappt?
Ja, für mich vor allem das Überstehen. Oder, ja, man kann sich dann auch schnell mal ein bisschen schikaniert fühlen, gerade auch, weil das Menschen sind, die wo halt auf ihren Regeln basieren, die ja, wo vielleicht auch manchmal ein bisschen vergessen, in welcher Situation dass man selber ist. Und ja, wo teilweise sehr wirklich darauf beharren auch.
Ja, also eher etwas Mühsames, wo du da immer wieder durchgehst. Also eben, ich finde es, weißt du, interessant, dass
Thema Grösse ist ja bei dir gerade omnipräsent, oder? Das ist ja auch furchtbar nervig eigentlich, oder? Also ich kann mir vorstellen, du willst doch auch mal irgendwo her, irgendwo durchlaufen, wo man nicht immer Blick spürt, oder dass das immer gerade das Thema ist. Stimmt das?
Ja, das wünscht man sich durchaus. Gerade auch in den Hotspots, wo viele Menschen sind. Wir wohnen jetzt wieder auf dem Land, dort so im Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Also nicht im ähnlichen Umfeld, wie ich aufgewachsen bin. Und dann hat man einen einmal gesehen und wir sind jetzt nicht touristisch oder so, sondern mich als Einwohner und also. Und das ist, wenn man einmal gesehen hat, dann ist das okay. Und man kennt einen, ja, und man weiss, der ist der, der ist der. Wenn man jetzt in einer Stadt ist, wo er in Olten gewohnt, und wenn man dann dort ist, dann hat es doch immer jeden Tag wieder mal neue Leute, weil es halt dann sehr ein Durmischt und ja, viel Verkehr und Umsteigen und weiss nicht was. Und ich bin früher eigentlich nur mit dem Zug unterwegs gewesen. Und dann merkt man das schon, ja. Und dann gibt es so die Steigerung, und das ist von dem Ganzen, das ist der Alltag. Und dann, wenn man selber mal in die Ferien geht, genau, und noch eine Ferien geht, wo ganz viele andere Leute auch in die Ferien gehen, dann kann das auch mal ausarten.
Also was genau heisst das?
Ja, das Problem ist, dass viele gerade männliche Kleinwüchsige mit der gleichen Art von Kleinwüchsigkeit wie ich, also ich habe jetzt auch Chondroplasie, wir sehen uns ähnlich, gerade wenn wir noch die gleiche Haarfarbe haben oder so. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Schauspieler von bekannten Serien. Die sind 20 bis 30 Jahre älter als ich. Aber die haben dann vielmal gerade indische oder chinesische Touristen in Zermatt das Gefühl, das sehe ich.
Ach so.
Ja.
Hast du schon auf ein paar Fotos geschafft?
Ich tue das immer sehr vehement auch ab. Es gibt Situationen, wo ich Fotos nicht zulasse. Was ich immer noch nett finde, ist, wenn es Fragen gibt.
Ja,
es gibt natürlich auch die Situation, dass man gefotet wird, einfach mal so.
Nein.
Also das ist so in der heutigen Welt, wo jeder halt ein Smartphone in der Hand hat. Das ist so. Ja, da muss man... Da kommt immer ein bisschen auf die Stimmung drauf an, wie man reagiert. Mittlerweile reagiere ich so ein bisschen empfindlicher. Und ja, mache dann... Spricht die Leute an und machen einfache Rechtsbelehrung.
Genau. Ja, ist recht, sicher.
Ja, und einfach so wie die Konsequenz, dass es passieren kann, wenn sie das Foto veröffentlichen oder so. Weil das Foto an und für sich ist wie auch noch nicht so ein Tatbestand, sondern das Veröffentlichen davon würde ja dann gegen den Datenschutz.
Ja, unbedingt.
Ja, und dann muss man da, also ja, das kann auch manchmal sein. Und es kann aber auch die ganze Situation kann dann auch manchmal dazu führen, dass ich mich so ein bisschen um Menschenmengen herum bewege. Genau. Oder so versuche auszuweichen. Das ist auch jetzt gerade als Familie nicht immer ganz einfach. Wenn ich nicht allein unterwegs bin, dann habe ich auch ein bisschen meine Strategie. Meine Frau und meine Mami sagen damit, ich schaue so grimmig. Aber das ist vielleicht auch ein Schutz oder so. Und jetzt habe ich aber eine Tochter häufig noch dabei und meine Frau und so. Und sie sagen, ja, wir gehen jetzt da gerade durch, wir laufen jetzt da sicher nicht raus.
Ja, klar.
Und so, oder, ja, und da muss man auch immer ein bisschen abwägen und Kompromiss finden oder so. Genau.
Und sich dem einfach jeden Tag immer wieder stellen, gell? Das kannst du ja nicht auslesen. Also ja, du kannst dem ein bisschen umgehen, aber...
Ich kann das umgehen, aber ich arbeite auch relativ öffentlich, so, wo ganz viele Leute herkommen können. Aber dort ist man natürlich immer ein geschützter Rahmen. Man hat Berufskleidung, wo man da hat, und man ist in einem gesicherten Gebäude, wo eine Hausordnung hat und alles. Das ist natürlich schon... Genau, aber man lernt ja auch damit leben.
Das habe ich gerade gedacht. Ja, man gewöhnt sich wahrscheinlich irgendwie auch daran, gell?
Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein gewisses Gewöhnen, und dann muss man aber eben aufpassen, dass man nicht in eine zu schlecht denkende Grundhaltung kommt. Also das ist noch wichtig, finde ich. Sonst wird man dann depressiv.
Ja, genau.
Es gibt amerikanische Veröffentlichungen von Studien, die zum Beispiel sagen, dass die Art von Chondroplasie, die ich jetzt habe, dass die ganzen körperlichen Sachen in der Anzahl viel weniger gering sind als der psychosoziale Bereich, dass das eigentlich das größere Problem kann. Ich kann es in meinem Fall überhaupt nicht unterstützen, aber ich kann mir das vorstellen oder ich kann auch mitfühlen. Gerade auch, wenn man vielleicht nicht so sozial gut verankert ist.
Das bist du ja extrem, finde ich. Also so, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe in der Vorbereitung, aber auf das kommen wir noch zurück. Ich schaue immer mit meinen Gästen zurück auf die Kindheit. Du bist ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, auch in einem ländlicheren Gebiet. Wie war das für dich? Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit?
Sehr schöne, also gerade auch rückblickend, oder jetzt auch selber als Vater, wird man sich nämlich auch manchmal wieder auch neu bewusst, dass es eine sehr schöne Kindheit war, auch auf eine Art geschützt und doch nicht isoliert. Jetzt gerade für meinen Fall. Und für mich, jetzt für meinen Typ Mensch, war der Bauernhof super gewesen, sehr vielseitig auch mit. Wir haben dort zumal noch Milchwirtschaft gemacht, mit Ackerbau, ja, mit dem Ganzen drum und dran. Das ist schön gewesen. Es hat mich auch immer herausgefordert. Und ich hatte ein sehr grosses Trainingsgelände gehabt. Also, ich hatte können auskosten oder ausprobieren, wie weit geht's oder wie viel mag ich, wie viel mag ich die Leiter oder mag ich sie eben noch nicht oder ab wann oder wie ist Sprossen und so. Also gerade, wo ich denke, wo jemand, wo in der Stadt aufwacht, natürlich, ja, die kommt gar noch in der Kindheit in so eine Situation. Und ich habe sehr können mich auch austoben, gerade auch als Bastler oder so, da ist immer ein bisschen etwas
rum. Aber bist du ja nicht so verhäschelt worden?
Nein, von Häschelen nicht. Sicher.
Das könnte ja sein, oder so, oh, pass auf, das kannst ja, doch du nicht.
Ja, also das hat sicher, also man hat sicher auch, ich auch, sicher auch vor meinen Eltern immer wieder mal müssen mich beweisen. Ich glaube, das ist ja auch etwas Natürliches, wo in dem Fall, wo in meinem Fall sicher auch halt einfach auch vorkommt oder so. Man hat auch immer wieder müssen auf etwas harren. So, dass man jetzt etwas will oder dass man jetzt gleichberechtigt will werden oder so. Aber ich will es jetzt nicht als Verhäscheln darstellen überhaupt. Also überhaupt nicht. Aber auch nicht als jetzt zu... Sie haben mir auch viel zugetraut.
Cool.
Und auch heute sind sie, glaube ich, die mittlerweile... Halt, weil sie haben ja wieder längst weg mit mir, eigentlich hinter sich. Sie sind die so mehr müssen, ja... Ich muss sagen, schon, ja, er wird dich auch übernehmen, aber er weiß es. Oder er probiert es gleich. Und hankerum sind auch sie, ja, das ist kein Problem. Wo vielleicht andere, die mich weniger gut kennen oder weniger lang kennen, natürlich denken,
ja, genau. Aber ja. Sie wissen, dass alles in dir steckt und was
ja,
du schon geschafft hast, oder?
Ja, was auch möglich ist. Ja, oder genau. Das halt. Ja, und dann darf man sich auch nicht empfindlich sein, irgendein Kratzer und so. Warum jetzt nicht so empfindlich?
Du bist hart im Nähen.
Ja, das will ich jetzt auch nicht. Einfach, ja, es kommt auch immer darauf an, mit welchem Mass man das anschaut. Aber ja, genau.
Wie war denn deine Schulzeit gewesen? Kinder können ja mega brutal sein, das ist ja bekannt.
Kinder können, ja, das ist ja so. Kinder können sehr ehrlich sein, vor allem. Ich würde so rückblickend sagen, dass gerade der Anfang meiner Primarschulzeit ist sicher nicht der schönste Teil gewesen im Leben. Wo ich sicher auch jetzt im Nachhinein oder erst auch viel später für mich müssen Sachen anschauen oder anschauen lassen, mit irgendwie, wie man mit der Situation rückblickend umgeht. Ich glaube, ich hatte nie richtig dicke Freunde. Das hat auch noch ein bisschen geografisch damit zu tun gehabt. Wir sind in einem Weiler außerhalb vom Dorf aufgewachsen. Ich habe sehr gute Erinnerungen zu unseren Nachbarsbuben. Die waren aber nicht in der gleichen Klasse. Oder auch immer zu den eher älteren. Das ist Verhältnis ist wie klar. Sie haben auch von oben können drauf schauen und wirklich die Situation können. Auch differenzieren, weil gerade in der Kindheit braucht es vielleicht auch gewisse Anpassungen. Und als gleichaltriges Kind ist dann das, der hat etwas extra oder so, der hat einen extra Stuhl oder so, der braucht eine extra Wurst. Es ist so, als gleichaltriges im Kindesalter ist das nicht etwas, wo einem näher an die Leute herbringt.
Ja, klar. Ja.
Und dann ist es auch so gewesen, dass halt Gleichaltrige teilweise merken, da ist jemand schwächer als ich. Oder keine Bodige, blöd gesagt. Also jetzt, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie richtig geprügelt worden. Aber es hat sicher die eine oder andere Situation gegeben, die nicht okay war. Oder wo ich sage, wo heute wahrscheinlich auch nicht mehr, schon gar nicht mehr okay wäre. So.
Ja.
Genau. Ja. Wo halt die Grösse der anderen Kinder sicher ausgenutzt worden ist. Mhm. Aber ja, es hat mir auch gelehrt. Also.
Hast du das Gefühl, hast du jetzt nicht mega Schäden davon getragen?
Nein, jetzt so im Hinblick darauf, dass es für mich, also dass vielleicht das Kind von mir auch mal in die gleiche Situation könnte werden oder kann, denke ich da schon, habe ich manchmal ein mulmiges Gefühl, wo ich denke, ja, da muss man dann vielleicht ein bisschen sensibilisieren. Hankerum hätte ich das hier ganz und gar nicht wollen. Also da muss man als Eltern ja auch dann gewisse Abstand und Gründe halt ein bisschen.
Das ist mega schwierig, gell? Ja, genau. Wir wollen eigentlich alles so ein bisschen für die Kinder machen und sie wollen eigentlich gar nicht. Das ist noch interessant. Du hast ja aber eben auch körperliche Probleme gehabt, jetzt gerade so in deiner Art von Kleinwuchs. Hast eben gesagt, so die ersten 15 Jahre sind herausfordernd mit dem Wachstum. Hast du dort eine recht krasse Operation gehabt mit 13? Hat man dir Eisenstangen reingemacht? Wow, das ist furchtbar, die Vorstellung. Und dann hat man noch immer wieder gedreht. Also,
ja, das drei, ich habe selber daran drei.
Oh, und das klingt nach unglaublicher Schmerz, oder?
Ja, das ist, glaube ich, schon, glaube ich, dem sagt man. Ja, das hat mich sicher auch geprägt. Das ist so, muss man sich das vorstellen wie eine grosse Zahnspange, wo aus, also ich habe, man sagt sogar die Ohrbeine und einfach so, dass der Unterschenkel, hat man begradigt während, und dann, eben, wie gesagt, mit einer grossen Zahnspange, die man immer während ein bisschen, an beiden Beinen gleichzeitig in meinem Fall, immer wieder ein bisschen dran schrübeln. Also maximum einen Millimeter. Aber ein Millimeter ist je nachdem viel. Das ist ein Computerprogramm, das nachher berechnet hat, in welchem Winkel, an welchem Tag, wann muss da dran drehen. Ein Monat oder zwei oder drei, ich weiß es gar nicht. Und das ist schon schwierig gewesen. Am Anfang zwei Wochen lang im Spital und nachher noch sicher anderthalb Wochen daheim. Also genau, und nachher wieder langsam anfangen. So. Das ist natürlich, ja, ist heavy gewesen.
Das sind Sachen, die du dich noch gut magst daran erinnern?
Ja. Ja, ich also nicht so, dass ich jeden Tag daran denke.
Ja, überhaupt ja.
Nicht.
Ja, ja.
Aber es sind schon Sachen, die geprägt haben, wo mich, einzelne Momente, die mich geprägt haben.
Ja.
Genau.
Hast du das Gefühl, es hat dich auch stärker gemacht, weißt du, so die Erfahrungen, so als Kind, wo man eigentlich sonst einfach so drauf loslebt?
Ja, es hat sicher gute und lehrreiche Erfahrungen gemacht. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn man will sagen, dass mich das stärker gemacht hat, weil halt der Schmerz. Und man weiß in der heutigen Zeit, ich arbeite ja selber im Gesundheitswesen, und man weiß, dass man gewisse Sachen auch passieren können mit dem Körper und dem Gehirn, wenn man so lange Schmerzen hat, in dem Ausmaß auch. Und so. Das passiert, ja. Und darum würde ich nicht sagen, stärker, aber es hat sehr wertvolle Erfahrungen gegeben, ja, die ich sicher eigentlich gar nicht gerne gemacht habe, aber was es hat sicher auch einen positiven Aspekt, genau. Aber mich hat sicher die Situation mit den Schmerzen während dieser Zeit oder gerade während der Anfangszeit, gerade nach der, wo man es gemacht hat, Knochen gebrochen hat und so, das hat mich sicher geprägt. Da würde ich, ja, genau. Und genau.
Hast du dich manchmal gefragt, warum ich, oder? Die anderen Geschwister, die haben das ja nicht. Hast du dich manchmal gefragt, als Kind auch schon?
Ich bin sehr aufgeklärt aufgewachsen in Bezug auf das. Ich habe gewusst, dass 80% von meiner Art von Kleinwuchs nicht vererbt sind, sondern spontan auftreten. Und das hat sicher ausgemacht, dass ich mich halt einfach, ja, und habe keine Ahnung gewusst, das könnte, also es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, man muss, wo Kinder sind und so.
Genau.
Und gerade auch jetzt als Vater ist so, jedes Leben, das entsteht im Bauch, ist für ein kleines Wunder. Und
voll.
So, und wenn es auf sonst gesund auf die Welt kommt. Darum ist es für mich, nein, es gibt sicher in der Pubertät ein, zwei Momente, wo ich, wieso ich oder so, oder wieso ist jetzt das so ein Seich, dann, das ist, hat sicher einzelne Momente gegeben, aber ich würde sagen, das sind Da lenkt die Hand, um die abzählen bis jetzt.
Du hast Einschränkungen nachher auch erlebt in der Berufswahl. Hast ganz viele Wünsche gehabt, hast mir im Voraus erzählt. Aber deine Eltern haben dich recht gell, realistisch unterstützt. Hättest du aber gerne etwas anderes gemacht, als du schlussendlich gelernt hast? Ich glaube, Pflege hat dich schon immer interessiert, gell? Pflegeberuf. Aber vor allem auch so ein bisschen die handwerklichen Sachen ja, sind dann genau. Nicht so möglich gewesen, gell?
Genau, ja.
Mhm. Immer ein bisschen wegen Grösse eigentlich.
Ja, es ist so, das hat er vorher auch ja, im Vorhinein erklärt. Es war noch eine ganz andere Situation mit den Lehrstellensuchenden. Meine erste Ausbildung habe ich im 07 nicht gemacht. Da hat man wirklich noch als Schüler oder auch die Jahre davor und ein paar Jahre danach, hat man müssen schauen, dass man ja eine Lehrstelle bekommt, überhaupt. Mhm. Also sind lange nicht alle haben eine Lehrstelle bekommen, die eine wollen. Genau. Und dann hat man auch ein bisschen teilweise nehmen, was man bekommt. Und in meinem Fall sicher auch eher. Und in der Pflege ist es wie ein bisschen früher war Fage noch ganz frisch als Beruf. Noch nicht so lange auf dem Markt, sagen wir es mal so. Man hat da, und dann war auch ein klar, dass das ja, ein schwierig könnte werden könnte. Ja, mit diesen Anschlüssen hoch oben und dem Lupfen und Mobilisieren. Und das merke ich auch jetzt. Ich bin jetzt sehr nahe an der Pflege. Und das wie die ganze Mobilisation, Lagerung oder so. Es ist gut, es ist okay. Und ich hätte das wahrscheinlich irgendwie schon durchgestanden, aber gerade als Frage macht man vielleicht dann nachher noch 3 oder 4 Jahre weiter, macht HF und so, und dann ist man immer wieder dem ausgesetzt und so. Und in der Schweiz lassen wir in der Ausbildung nicht unterscheiden zwischen Kinder- und Erwachsenenpflege. Man kann dann nicht sagen, ja, jetzt ist der halt einfach nur Debidene oder macht nur Säuglinge,
würde ich sagen. Ja, genau.
Kann man schon mal so einbauen für ein Semester oder ein Jahr, so, aber nicht...
Du willst ja nicht immer eine extra Wurst haben, oder?
Genau. Man will ja auch dann den Beruf machen.
Genau, aber es war eine herausfordernde Zeit für dich, eine schwierige Zeit, hast du gesagt, gell? Die Suche nach einer Lehrstelle.
Ja, es ist...
viel Ablehnung erlebt quasi.
Ja, sicher, ja. Sind ich auch gerade, es gab einen Lehrmeister, der eine Standardantwort gegeben und es hat Lehrbetrieb gegeben, die haben ganz konkret weg der Grösse. Mhm. Und dann ist man, ich war ja nicht so ein guter Schüler gewesen. Also, ja, in der Oberstufe hat es sich so ein bisschen gefangen, aber gleich, einerseits bin ich froh, es ist nicht wegen der schulischen Leistung, aber es ist, es ist wegen dem, das ist schon wieder oder so. Ja, genau.
Du hast aber nachher Logistiker gelernt und später die Handelsschule noch berufsbegleitend gemacht und nachher eine MPA-Lehre angefangen, gell?
Jawohl, genau. Mhm.
Also bist du dann gleich in die Richtung gegangen, in die medizinische Richtung?
Ja, also irgendwann ist die Nebentätigkeit in der Feuerwehr und so in der Betriebssanität ist wie auch der Wunsch gekommen, dass das aus... So auch einerseits eben der soziale Charakter oder der Dienst am Mensch oder der ist so sehr, sehr im Vordergrund. Auch gerade auch der Wunsch, ich bin gut positioniert vorher und habe einfach gemerkt, ja, die Bürowelt oder die Finanz- und Pharmawelt, das ist okay, dass es das gibt, aber es ist vielleicht nicht dort, wo der Felix Möckli aufblüht oder so.
Aber jetzt hast du gerade Feuerwehr erwähnt. Also das ist schon vorher in dein Leben gekommen, in dem Fall.
Ja, so als Fan bin ich das schon immer gewesen und ich habe nachher in meinem Lehrbetrieb, also es hat sehr gute Sachen gehabt, einen Beruf gelernt haben, unter anderem eben der Lehrbetrieb, wo vieles möglich gemacht hat. Und ich habe dort angefangen, in einer Betriebsfeuerwehr ein bisschen anfangen, Feuerwehr machen. Nicht viel gesetzt, nicht viel Übungen und so. Aber man hat wie dort, der Altkommandant hat gefunden, ja, mal machen und so. Und es gibt wie, ja. Und haben das auch mit einem späteren Wechsel dürfen, sehr ausbauen. Und gerade, wenn man nachher in einer Kleinstadt oder Stadt ist, dann, ja, und ich habe auch immer das Glück gehabt, dass ich dort auch die richtigen Leute hergekommen bin. Mhm. Also jetzt haben wir auch die richtigen Leute mir Türen aufgemacht und so. Und ich habe schlussendlich dann gerade für meine MPA-Lehre, bin ich nochmal in die Lehre, ganz normal, nicht wie ein Quereinsteiger, sondern eine Lehre gemacht. Ich habe dann eigentlich meinen Wohnort, muss man so ein bisschen sagen, welche Feuerwehr nimmt mich kompromisslos. Und dann habe ich Kontakt kein Alter und habe das dort zuerst gefragt, wenn ich in die Stadt komme, kann ich da quasi. Und das ist dort...
Also kann ich in die Feuerwehr kommen?
Kann ich in die Feuerwehr kommen. Und auch, also, es gibt auch viele, oder viele auch in der also bei so Sachen, zum Beispiel, ja, kannst du, aber. Mhm. Das ist, aber wir machen dann vielleicht nicht Atemschutz mit dir oder so. Und das im Kanton Solothurn wird die kantonale Doktrin eigentlich verfolgt, dass möglichst alle alles machen können. Und das ist mir sehr zu gut gekommen. Genau. Und dann, habe ich das auch.
Das ist eine riesige Leidenschaft von dir, gell? Die Feuerwehr. Das, und Blaulichtberuf sowieso.
Ja, es ist ein bisschen, das hat schon seine Faszination für mich persönlich. Auch ein bisschen Berufung, kann man auch sagen. Mhm. So, ja. Und ja, habe dann während mehr als 11 Jahren das dafür sehr intensiv auch machen, und was mir auch die Dimension von meinem Nebenjob annimmt. Jetzt im Moment mit Familie ein bisschen weniger. Aber es ist sehr befriedigend und ja, auch gesellschaftlich. Ich habe sehr gute Freunde innerhalb von Syrien gefunden. Also wo bis jetzt halten, auch Kontakt, wo ja, und ich sehr auch dankbar bin dafür.
Sehr cool. Ein riesen Wunder für dich ist ja auch deine Frau, gell? Deine Familie, die du hast. Du hast immer wieder gesagt, ich als Vater, erzähl mal ein bisschen von deinem Schatz, von deinen Schätzen daheim.
Ja, die haben noch geschlafen heute Morgen. Ja, es war mit
alles, komm schon. Ja, ich meine, eine Partnersuche nehme ich jetzt an, ist nicht mega einfach, oder?
Partnersuche ist fast wie eine Lehrstelle.
Scheibe.
Ist so ein bisschen so gewesen. Und ja, ich habe ein mega cooles Gotti und gerade auch zwischen ihnen viel und manchmal auch wieder ein weniger, aber doch immer Kontakt mit dir und tut es mal irgendwie so als... Es war die Hochzeit von meiner Schwester, die viel mit mir gemacht hat und sich auch den Wunsch nach einer Partnerin auch geweckt hat und so. Und sie ist sehr, hat sehr salopp einfach gesagt, ja, du musst halt einfach diese Hackgebiete aussehen, das gibt dann schon jemanden. Und so. Sie hat mir noch niemand, der so mir am nächsten sind, so gesagt. Und so. Meine Mutter hat mir schon mal gesagt, ja, sie wünscht sich eigentlich auch, dass ich eine Partnerin habe. Und so. Aber es ist wie so, sie sich auch mit einer gewissen Vorsicht, weil dass man nicht zuerst enttäuscht ist.
Ja, immer sehr realistisch so,
ja,
oder?
Ja, vielleicht manchmal, ja.
Fast
ja.
Ein bisschen zu fest.
Würde ich jetzt vielleicht auch sagen, ja, vielleicht fast ein bisschen zu fest. Aber,
das Träumen, das fast ein bisschen fehlt, oder?
Ja,
denn?
Ja, ich habe kaum zu träumen. Es kann dann doch auch, ja, kann auch eskalieren oder so, nur mit den Träumen, wo man sein. Das, genau. Aber doch sehr realistisch. Und ich habe dann meine Frau online kennengelernt.
Mhm.
Genau, und sie hat mir zuerst... Also ich habe mir eigentlich drei Körbe gegeben. Zuerst zweimal online und der dritte war nachher eigentlich für die Briefe von ihren drei.
Was wirklich? So hart? Du bist gleich dranbleiben?
Ja, ich bin dranbleiben. Sie hat ich habe sie online gesehen. Das dritte Mal in einem Video. Und habe nachher dort aufgrund von diesem Video, sie ist so schnell. Irgendwie auf Social Media so präsent oder so. Haben wir geschrieben aufgrund von dem. Und dann hat sich ein Dialog eigentlich aufgrund von dem Zusammenhang hat sich ergeben. Und dann aus dem Dialog ist dann ganz schnell eigentlich auch mehr geworden.
Mhm. Also eben vorher hat es ja nie geklappt mit einer Beziehung, gell? Hast du gesagt. Und eben bei ihr zuerst auch, war auch für sie herausfordernd gewesen. Was ist denn der ausschlaggebende Punkt, dass sie gefunden hat, mal, doch, ich kann mir es jetzt gleich vorstellen, auch wenn wir einen grossen Unterschied haben. Es ist ja normal gross, muss man sagen. Gell?
Genau, es ist normal gross. Und also der Grund ist ja viel, dass viele Frauen sich das ja nicht, also es ist halt so, gerade, oder in unserer Gesellschaft wünscht sich die Frau in der Regel so einen grossen Stachel machen. Das ist halt das Klischee, wo doch etwas auch in den Köpfen drin ist und man sich auch viel nicht vorstellen kann. Und das haben mir auch Frauen ganz offen und ehrlich das können sagen, dass sie sich das nicht vorstellen können, aufgrund von oder was auch immer.
Mhm.
Ja, genau. Und ich bin dann eher ein bisschen der beste Kollege oder so. Das ist so, ja, das tut sich noch dumm. Ist das online, ist das einerseits auch ein bisschen distanzierter. Und sie hat sich dann können ganz bewusst doch mal dann bei dem dritten Anlauf können Gedanken machen, was ist, wenn ich jetzt wegen dem... Also am Anfang hat sie noch andere Gründe können vorschieben und so, um das umgehen. Aber sie hat sich den Gedanken gemacht, was ist, wenn ich jetzt wegen dem eigentlich etwas verpassen würde oder wenn ich mich von dem würde aufhalten. Mm. Weil es ist eigentlich gar nicht ihre Art, aber doch ist es auch in ihrem Kopf ja drin gewesen und sie ist jetzt auch nicht so weltgross, dass sie hat sich eigentlich auch immer einen grösseren Partner vorgestellt.
Ja. Ja, eben so der Klassiker, oder? Aber hat sie sich dann gleich mit dem auseinandergesetzt und gefunden, mal?
Ja, sie hat sich mit dem auseinandergesetzt. Sie hat sicher auch aufs Innere gelassen oder ja, ein Stück weit auf Gott gelassen, kann man so sagen. Was passiert, wenn ich jetzt wegen dem eigentlich etwas mega Schönes verpasst? Mm. Und darum ist das ja, ist dann eigentlich schnell und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und dann ist es, glaube ich, für sie ziemlich schnell klar gewesen.
Sicher, so schön. Haben Sie dann auch schnell geheiratet?
Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Ja. Ich war so ein Mensch mit Prinzipien, ich habe dann ganz viel von diesen Prinzipien schnell aufgegeben und ja, wir haben schlussendlich, glaube ich, nicht ganz zwei Jahre geheiratet. Nach nicht ganz einem Jahr haben wir uns verlobt.
Ja, du strahlst über alles. Also das ist eine grosse Liebe. Sag mal, wie ist das mit dem Kinderwunsch? Der war ja auch da. Bei dir ist ja so, dass du das könntest, natürlich weitervererben. Mhm. Wie war das jetzt gewesen? Haben wir das diskutiert, wenn wir Kind, wenn wir nicht? Mittlerweile wissen wir ja, ihr habt Kind. Genau.
Bevor wir zusammen waren, haben wir das schon diskutiert.
Okay.
Genau, weil sie hat dann ganz schnell müssen von mir wissen, auf diesen Profil oder auf diesen Seiten tut man ja immer so seine Wünsche ankreuzeln und so. Und dann gibt es bei Kinderwunsch, ja, nein, vielleicht. Und ich habe vielleicht angekreuzelt und sie ein Jahr, hat bei ihr ein Jahr angekreuzelt. Und dann hat sie ja, am zweiten Date oder am ersten vielleicht, hat sie müssen wissen, wann ich mit dem vielleicht dann meine. Und dann habe ich meinen Standpunkt da oder meine Ansicht in dieser Geschichte erzählt, dass es weh, wenn es für sie ein Problem wäre, dass das Kind wieder ein bisschen wüchsig ist, dass sie es dann wie nicht würde wollen, dass das für mich, also das für mich ein No-Go wäre. Genau, das wäre. Ich bin eigentlich noch froh, hat sie das von früh an, sondern wir nehmen, was kommt. Oder, genau. Genau, die einfachen Worte, wir nehmen, was Gott gibt, und das wird dann schon gut sein. Jetzt in dem Fall, ja. Und dass wir da auch nicht zu vorsichtig sind, sondern dass man auch den Lebenswert, eben, es gibt ja auch noch viel mehr Sachen, wie Sachen, die jetzt ich habe. Oder
ja,
so,
natürlich, genau.
Dass man den nicht bewerten.
Das hat aber auch den Grund, dass du sagst, ich habe sehr ein lebenswertes Leben, gell?
Absolut, ja.
Ja.
Ja,
mega
genau.
Schön.
Und jetzt ist bei meiner ersten Tochter, also genau, ist es so, dass sie es nicht hat. Sie gehört eher zu der, sie wächst gut und
so gut.
Wird vielleicht auch beide von uns überholen. So, so hat es ausgesehen.
Bist du jetzt so erleichtert oder ist es einfach neutral so?
Es ist so neutral. Also man muss dazu sagen, meine Frau ist wieder schwanger.
Ja, schön. Ja, wirklich. So gut.
Und darum fühlt es so ein neutrales Gefühl und jetzt machen wir das wie nochmal durch.
Ja.
Ja, also durch, es ist nicht, überhaupt nicht ein Lebensweg, aber man macht sich schon gewisse Gedanken und es ist halt bei jeder neuen Schwangerschaft, fängt es wieder ein bisschen von vorne an, dass man es ein bisschen durchmacht. Und es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn.
Ja,
also,
genau.
Oder jetzt beim nächsten Kind wäre überhaupt nicht schlimm, wenn. Aber es ist, wir fiebern schon mit. Wir fiebern schon mit.
Ja.
Genau.
Ist das jetzt für dich ein Wunder? Oder wie ist das, wenn du jetzt so deine Familie anschaust? Was bedeutet dir das?
Auf dieser Welt sehr viel. Also so, wenn man von dieser Welt redet, sehr, sehr, sehr viel. Und auch ist ein mega Privileg, auch, dass man das darf erleben. Und ja, jedes Leben ist ein Wunder für mich.
Mhm.
Genau. Und das ist, wenn man da, ja, dann ist das auch ein riesiges Wunder. Und sicher auch für mich in meiner Gesamtsituation, das hätte man wahrscheinlich 10, 15 Jahre hätte ich mir das nicht können vorstellen. Also überhaupt nicht. Ich habe schon einmal so vorsichtig mir vorgestellt, dass es vielleicht eine Partnerin gibt, dass das dann vielleicht mit Kind und allem, dass es auch klappt. Es gibt ja auch ganz viele andere Gründe, dass es nicht kann klappen genau. mit Kind. Also ja, genau. Es ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und mhm. so, es gibt ja nicht eine Garantie drauf. Und darum habe ich mir auch immer sehr vorsichtig Gedanken gemacht.
Mhm. Aber wie meinst du es mit auf dieser Welt?
Ja, ich glaube, es war mir schon immer... Für mich, also, da kann ich offen darüber reden. Und ich glaube... Für mich war schon immer klar, eigentlich als Kind, dass es mehr gibt als da. Dass es, und das ist sicher auch in der Beziehung zu Gott oder zu Jesus, ist, dass es mehr gibt als das hier auf dieser Welt und dass das hier auf dieser Welt das und das vergänglich ist. Und das ist auch, ich bin in einer sehr durchschnittlich reformierten Familie aufgewachsen, an und für sich. Also der Glaube war daheim nicht ein grosses Thema gewesen. Und wenn, vielleicht dann eher kritisch. Mhm. Und dann ist ja, also vielleicht so am Küchentisch, so in diesen Sachen. Darum kann man mir nicht sagen, es ist von dort her gekommen. Aber grundsätzlich sind wir so auch sehr realistisch, dass das auf dieser Welt das endlich ist, schlussendlich. Aber dass ich für mich persönlich oder ja, in meiner Beziehung zu Jesus natürlich auch weiss, dass es noch viel mehr gibt als das. Mhm. Und das ist auch immer eine Hoffnung, sicher. Und für mich persönlich auch schon als Kind eine Hoffnung gewesen. Es ist sicher nie als Kind nicht so intensiv gewesen, oder so auf Gegenseitigkeit auch, wie das jetzt der Fall ist oder so, oder wie das später der Fall war. Es hat verschiedene Etappen gegeben in meinem Glauben, oder jetzt würde ich eben sagen, Beziehung zu Jesus leben. Und das muss man einfach auch immer sehen, die Welt ist endlich auf irgendeiner Art. Das heisst nicht, dass man nicht gut damit umgehen oder mit dem eigenen Leben gut umgehen. Mhm. So, und das ist auch immer eine Hoffnung, aber jetzt, ja.
Ich finde, das passt eben gerade zu der Rubrik, die wir immer haben. Kennst du die? Hast du ja auch schon gehört, vis-à-vis, gell? Gott ja. und du. Ja. So ein bisschen drei Fragen, kurz und knackig, deine Antwort hätte ich gerne. Die Frage ist, die erste, wie erlebst du denn Gott in deinem Alltag?
Gut, kurz und knackig.
Ist das schaffst du, Felix, komm.
Wie erlebe ich? Also grundsätzlich ist er ist da, das weiss ich. Und das fühle ich sicher auch manchmal auf verschiedene Art und Weise. Und manchmal bin ich vielleicht ein bisschen entfernt von ihm. Und manchmal mehr oder weniger. Aber vor allem das Zurückkommen. Auch immer uns immer wieder zu merken, dass er da ist, in kleinen Sachen und in grossen Sachen. Das ist, ja, das ist noch schwierig. Das kann am Morgen sein, die Stimmung. Das kann, ich glaube, sehr viel Worship. Das ist so etwas, wo ich noch fast einmal ein bisschen versinken kann.
Also so Anbetungsmusik.
Ja, genau. Also das ist so. Und da kann ich auch drin ein bisschen versinken. Und manchmal ist es meine Frau fast ein bisschen zu viel, wenn man daheim noch Musik neben mir anläuft. Lust oder so. Aber das ist ja sicher ein Punkt, wo ich ihn erlebe oder so. Dann ist es mittlerweile auch praktisch in der, ja, wenn ich etwas sage oder so, oder auch im Merci oder auch im Staunen oder jetzt auch auf dem Land oder wieder, wenn man die Vielfalt von der Schöpfung sieht, das ist etwas, was ich ihn erlebe und auch wirklich in den Wundern, Tag für Tag und auch in den kleinen Wundern oder jetzt, ja, meine Familie, meine Tochter, genau. Das sind wie Sachen, die man nicht kann ja, die Scherze erzählen oder so. Genau, oder dass im richtigen Moment das Richtige gekommen ist.
Was hast du für Fragen an Gott?
Ich habe nicht viele grosse Fragen an ihn, glaube ich. Vielleicht scheue ich auch die Antwort. Aber nein, es ist jetzt nie ein Warum oder so oder wieso. Oder vielleicht manchmal kurzfristige Projekte. Es sind schon so, dass ich manchmal nach Lebensentscheid oder grossen Entscheid nach ihm, nach seiner Meinung oder nach einem Zeichen oder nach einer Fügung oder so, nach einer Frage oder vielleicht auch Bitte. Genau, und dass dann etwas kommt. Und es ist eben schon, wenn man hört, dann kommt eben dann schon etwas. Mhm. Nein, ich habe nicht grosse Fragen an ihn. Manchmal sind es praktische Sachen. Wenn ich einen Handwerker aussuche oder so, aber dann hoffe ich und bitte ihn einfach auf wer soll ich mich verlassen oder so. So Sachen sind wirklich so Alltagssachen.
Also wirklich konkrete Fragen?
Ja, absolut. Es können sehr konkrete Fragen sein. Mhm. Oder ist die Entscheidung, die wir jetzt gerade haben, ist die richtig? Oder so. Oder gehen wir so richtig? Oder so.
Mhm.
Meistens bitte ich mich darum, dass ich nicht das Falsche
mache.
Es ist mehr, ich halt nicht so viele Nicht-Fragen angeht.
Ist doch schön, super. Aber was würdest du sagen, was gibt dir Hoffnung für die Welt?
Die Hoffnung in der Welt gibt mir die Liebe von immer uns, sicher. Oder auch von seiner Aufopferung von Jesus an uns. Die Gewissheit zu haben, ist der grösste Hoffnungsträger. Und dann gibt es jeden Tag oder in vielen Momenten gibt es Momente im Lachen von einem Baby. Oder das sind so die andere, ich würde die magischen Momente nennen. Ja, und schlussendlich geht es immer um Liebe, im Lachen oder im Erquicken von einem Baby, im Leben, wo er steht. Jeden Tag, wo er wacht. Wir haben jetzt ganz viel Regen gehabt, etwa 100 Milliliter auf einen Quadratmeter auf dem Gemeindegebiet. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass unser Keller dicht ist und er ist dicht geblieben. Und das zu erkennen oder am Morgen nach so einem Sturm wieder rauszukommen und einen Sonnenaufgang oder ein Morgenrot zu sehen, das gibt einem Hoffnung. So ganz praktisch. Oder auch, wenn man Sachen sieht, Situationen. Im Spital, jetzt bei uns, in der Notaufnahme, wenn man Erbarmung sieht von anderen Menschen zu anderen Menschen oder so, wenn man Heilung darf erleben an einem selber oder auch nur mehr mit darf, dann gibt das einem sehr eine grosse Hoffnung. Mhm. Oder auch manchmal das Harren von, ich sage jetzt mal, von hoffnungslosen Sachen und trotzdem sind sie so im Frieden. Das gibt einem schon Hoffnung, auch für die Welt.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Auch wenn es manchmal hoffnungslos aussieht.
Ja. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, Felix. Hey. Aber ich möchte gerne noch über einen wichtigen Teil von deinem Leben im Moment reden. Du bist ja 100% arbeitsfähig, das muss man an dieser Stelle sagen, weil du wirst immer wieder darauf angesprochen, ob du jetzt IV-Rente bekommst, nervt dich ein bisschen, gell? Weil du bist voll arbeitsfähig, hast auch lange Jahre voll gearbeitet, bist jetzt aber Hausmann. Du schaffst nur noch 40%, gell?
Richtig, genau.
Hey, wie ist das? Das ist ja... Ich finde, dass ich bin ja auch zum Teil Hausfrau. Sagt mir das überhaupt so? Aber das ist ein anstrengender Job auch, gell?
Das ist sehr ein anstrengender Job. Und, ich bin schon noch froh, dass meine Frau noch mithilft und noch so gewisse Sachen doch mitträgt. Ich bin manchmal noch ein bisschen Lehrling.
Ich bin auch noch ein Lehrling. Ich finde, es ist eine riesige Aufgabe.
Es ist eine riesige Aufgabe. Es ist... Genau, und ich bin vielleicht auch nicht der klassische Hausmann. Meine Frau sagt, damit ich sage ein bisschen der Umshausmann. Ich tue mich sehr eben im Gebäude auch mit widmen und so. Und auch, ich schaue, dass jetzt Brennholz parat ist und so. Weil ich das sehr im klassischen, auch männlichen Sinn.
Ja.
Darum bin ich in einem ländlichen Umfeld daheim jetzt. Und da bin ich natürlich voll. Also, ich kenne jetzt gerade niemanden, der das so das Modell hat. Wie mir. Genau.
Und, warum bist denn das jetzt vor der Hausmann? Was ist der Grund?
Das ist ein bisschen Zufall, ein bisschen Fügung, also kann man sagen. Es ist so, meine Frau arbeitet mit Jugendlichen und sie ist auf Beziehungs mit denen angewiesen. Dass es bei ihr 90% arbeiten, ist sehr, sehr schwierig. Und ich komme aus dem Teil vom Gesundheitswesen auf so einer Abteilung, wo man sehr kurzzeitige Beziehungen erlebt, Maximum eine Schicht lang mit einem Patienten hat.
Und also schaffst du auf dem Notfall, gell?
Ja, in der Notfallpraxis. So. Ja. Wir sind so fast-track-mässig, sind wir für einerseits alles Niederschwellige zuständig, wo vom Notfall kommt, und andererseits für das, wo man denkt, dass es sicher wieder heim kann oder einfach zu managen oder organisatorisch auch einfach zu managen ist und nicht überwacht werden muss. Auf jeden Fall, bei mir sind Beziehungen sehr kurz und bei ihr sehr lang. Und bei ihr, sie muss ein gewisses Pensum haben in ihrem Job, den sie schon vor der Geburt hatte. Und bei mir, ich habe vorher einen weiteren Arbeitsweg gehabt und es ist klar, dass ich noch langfristig den nicht haben will. Und dann kam es, sie schafft Schicht, ich schaffe Schicht. Und zwei Hochprozentige, die Schicht arbeiten, sind sehr, sehr schwierig, um das aneinander vorbeizubringen. Vor allem mit den Abendstunden und am Wochenende, weil man dann nicht auf klassische Sachen wie Tagesmutter, Kita oder so kann zurückgreifen. Und meine Schwiegermutter, also ich habe eine Schwiegermutter, die da sehr mithilft, genau, oder manchmal kommt mein Vater, wenn es mal Engpass ist und mit vier, jetzt mit 40% und sie 80% kann man das irgendwie managen. Und ich habe eine Stelle gesehen, 40% ausgeschrieben bei uns in der Nähe. Ich habe den Chef dort schon gekannt, weil das vorher mein Chef so war. Und habe schon immer gedacht, vielleicht laufe ich dem irgendwann nach. So mir nicht ganz ernst. Und aber dann habe ich mich beworben und bin, ja, es ist so viel Auswahl, hat es eh nicht gegeben, aber bin einfach auch dazugekommen und bin jetzt dort daheim. Beruflich für den Moment zumindest.
Das, wie ist das so denn? Also wie fühlt sich das an, Hausmann zu sein?
Ja, häufig ist es so, man freut sich, zum arbeiten und man freut sich, aber auch wieder heimkommen und so zurück. Genau. Und es sind Sachen, die ich noch mal lernen, so, wie das eben genau geht und so. Ja, also gestern ist mir auch, ja, musst halt im Tipftopf nachschauen.
Ja, natürlich, ja, genau, mache ich doch auch.
Ja, genau. Und dann ist es so ein bisschen organisatorisch und es, ja, und ich bin viel daheim mit meiner Tochter und das, wo wir auch alles kennen. Und dann haben wir meistens geht das gut. Das ist ein gutes Gefühl. Man hat auch Freiheiten. Und es ist schon immer, ich versuche, wenn irgendjemand sonst Hilfe braucht, jetzt ein Bauer oder so in der Nähe oder Kollege sonst, dann bin ich schon auch der, der dann gerne das auch ausnutzt, dass er die Flexibilität eben hat. Mhm. Genau, um da noch ein bisschen, oder jetzt so wie heute Morgen, das ist natürlich mega schön, um einfach da herzukommen und ja.
Mhm. Du bist ja handwerklich sehr, eben du sagst, gehst einmal zu einem Bauer helfen oder zu Bauern helfen, dort, wo man dich braucht, setzt dich ein, bist handwerklich sehr begabt. Hast ja selber sehr viel im Haus schon umgebaut, gell? Und auch den Camper, selber einen Camper selber ausgebaut, und zusammen so in die Ferien gehen, finde ich das mega cool. Da ist also auch viel Talent rum.
Ja, also ich denke, wie gross jetzt das Talent ist und wie gross die Leidenschaft ist, sicher viel grösser als das Talent.
Okay, genau. Wenn wir und nicht wissen, wie der Camper aussieht.
Moment, das ist eigentlich, es ist nicht so schlimm, aber und grundsätzlich sind die Ansprüche auch nicht so gross.
Yeah.
Aber ich bin auch dann gerne im Eigengemachten. Das ist so, dass man mit den eigenen Händen arbeiten hat.
Hey Felix, unsere Zeit ist abgelaufen, aber ich könnte noch ganz viel fragen, aber ich finde es so faszinierend an dir, weißt, wie du einfach dein Leben lebst und einfach so total natürlich und so mit einer Freude und einer positiven Art, das ist total ansteckend. Hey, danke, dass du 2 Stunden hierher gefahren bist. Hat mich riesig gefreut. Und ich wünsche dir und deiner Familie und dem Baby, das da anwächst, Gottes Segen und alles Gute für euch.
Danke vielmals.
Der Felix Mückli. Ich finde es mega beeindruckend, wie er sein Leben lebt und gestaltet. Schmerz in der Kindheit, immer wieder auch Ablehnung, aber er ist ein positiver Mensch geblieben. Hat sich nach mehr gesehnt und dafür auch gekämpft. Und heute lebt er seinen Traum und ist voll arbeitsfähig, Ehemann, glücklicher Familienvater und leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Mehr so Lebensgeschichten gibt es immer bei uns im Vis-à-vis. Die nächste erfolgt dann in einer Woche dann mit Sarah Maria Graber am Mikrofon. Und ich bin Ruth Stutz. Bis bald wieder.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.